SRF 1.
Das ist das Regionaljournal Bern-Fribourg-Wallis. Was passiert, wenn das Tier einem Mensch irgendwie zu nahe kommt? Sei es die Krähen in der Stadt oder der Wolf auf den Alpweiden? Ein Thema, das die Emotionen hochgehen. Hört eine Reportage und ein Gespräch mit dem eidgenössischen Jagdinspektor. Und was passiert, wenn auf den Pässen der Schnee schmilzt und Ausflügler zur grossen Überfahrt starten? Der Sommer beschert manchem Hotel an der Passstrasse für ein paar Wochen goldige Zeiten. Am Mikrofon in der nächsten halben Stunde ist der Michael Sali und jetzt zuerst der Thomas Pressmann hat die wichtigsten Meldungen vom Tag in der Übersicht.
Der Besuchsdienst Bern bekommt den Sozialpreis von der Bürgi Willert Stiftung, also 30'000 Franken. Der Besuchsdienst Bern macht es möglich, dass betagte Gesellschaften bekommen von IV-Bezügern, die sich regelmässig eine Stunde oder zwei um sie kümmern und dafür ausgebildet werden. Das Preisgeld kommt gerade zur richtigen Zeit, sagt die Geschäftsleiterin vom Besuchsdienst, Marie Josenef.
Das ist ein fantastisches Geschenk, weil wir Geld brauchen. Mit dem werden wir können die Ausbildung weiterhin machen, also organisieren. Was auch wunderbar ist, ist, dass mit diesem Preis wird den IV-Bezüger und Bezügerin wird mindestens am nächsten Dienstag bei der Preisübergabe einfach, die kommen dann eine Stimme über.
Die IV unterstützt seit diesem Jahr die Ausbildung der IV-Bezüger, die beim Besuchsdienst Bern mitmachen, nicht mehr. In der Nähe vom fribourgischen Kessier steht momentan das Gebäude der Recyclingfirma Bühlmann im Vollbrand. Es sind keine Leute mehr dort drin. Es haben sich alle Mitarbeiter in Sicherheit können bringen, sagt die Polizei. Es stehen etwa 50 bis 70 Feuerwehrleute im Einsatz. Wegen diesem Brand ist die Strasse zwischen Gurmels und Murten gesperrt und auch Züge zwischen Fribourg und Murten fahren im Moment nicht. Bei Katastrophen soll die Bevölkerung vom Kanton Fribourg möglichst schnell zu Informationen kommen. Wegen dem wollen die Friburger Behörden die Informationen jetzt auch über Twitter verbreiten. Wer den entsprechenden Dienst abonniert bekommt im Katastrophenfall, kurze Informationen und je nachdem auch Anweisungen, was man machen soll. Personalwechsel bei den Berner Young Boys. Änderungen gibt es in Leitung. Die Barbara Heio, ehemalige Gemeinderätin von Bern, kommt in Verwaltungsrat. Und auch bei den Spielern hat der Club Änderungen bekannt gegeben. Der Spieler Alexander Farnerüth geht definitiv zu Torino und der Matthias Wittkiewicz geht leihweise auf St. Gallen. Das Wetter, es kommt gegen mehr Gewitter. Morgen hat es meistens viel Wolken und es kann da und dort auch ein starkes Gewitter geben. Morgen ist es etwas kühler als heute. 25 Grad im Mittelland, im Wallis 27 Grad.
Es gibt Hotels, die haben nur ganz kurze Saison, die entlang von Passstrassen zum Beispiel, die lang zu haben. Und dann, wenn es wieder weniger Schnee hat, geht's los, wie sich so ein Hotel rausputzt. Das gehört ihr im zweiten Teil von dieser Sendung. Jetzt zu unserem Schwerpunkt. Seit Anfangsmonat dürfen Saatkrähen im Kanton Bern unter besonderen Umständen geschossen werden. Der Schutz von diesem Vogel ist gelockert worden, weil immer mehr von diesen Tieren bei uns ihre Nester bauen. Aber wenn die Wildtiere den Menschen den Lebensraum streitig machen, gibt es Probleme. So zum Beispiel im Berner Nordquartier, wo seit Jahrzehnten besonders viele von diesen Saatkrähen heimisch sind. Christian Lichti berichtet.
Bern Nordquartier an einem ganz gewöhnlichen Werchtig. Hier an dieser Strasse soll es die meisten Probleme mit Saatkrähen geben. Ich steuere den nächsten Hauseingang an, wo ein paar Anwohner zusammen reden. Was haben Sie für Erfahrungen mit dem schwarzen Vogel gemacht?
Ja, es ist ein bisschen eine Belästigung für die Bevölkerung hier, die hier wohnen. Wenn sie einen Nachwuchs haben, das ist ja wahnsinnig, die Lärme, die hier ablassen mit dem Gacker.
Also im Frühling ist es manchmal schlimm, wenn sie Junge haben.
Warum denn?
Ja, weil es morgen um 5 Uhr fangen sie schon einfach reihen und machen. Und wir haben Schlafzimmer hier raus. Klar, wir haben viel Strassenlärm auch noch, aber am Morgen ich habe einfach das Fenster zu.
Und wenn ihr dort ins Mikro geht, müsst ihr gerne aufpassen, dass ihr nicht einen verwutscht. Eine Bekannte von mir ist da drunter gestanden. Ich habe noch gewunken. Und sie meinte, ich würde winken, damit sie mit ihr reden können. Und der Schinger über ihre schwarze Jacke.
Abschiessen, aber nur die, die dürfen. Ich will auch hier nicht einen Schiessplatz drinnen haben, oder?
Die Meinungen sind gemacht. Die Saatkrähen stören. 1990 haben in Bern 30 Bärli genistet. 2010 waren es schon 755 gewesen. All Jahr kommen mehr dazu. Im besten Fall findet man 2 Nester auf einem Baum. Im schlimmsten sind es mehr als 10. Sabine Tschäppeler weiss genau, auf welchen Bäumen in der Stadt Bern wie viel Saatkrähen ihre Nester bauen. Darum bin ich mit ihr ins Nordquartier, wo der Vogel schon seit über 20 Jahren daheim ist. Zusammen mit der Leiterin der Fachstelle Natur und Ökologie der Stadt Bern schauen wir in die Bäume und sie erzählt mir, was die Stadt schon alles unternommen hat gegen die Vogelplage.
Also man hat mal, zuerst mal im 98 hat man mal schon eine Nester runtergenommen, die Papiermüllenstrasse. Aber da hat man gesehen, dass rein einfach nur das Nester runternehmen eigentlich nichts bringt, die einfach wieder Nester baut. Nachher hat man etwa 3-4 Jahre später hat man versucht, mit Plexiglashauben, die man auf die Nester oben drauf hat gelegt. Da hat man aber müssen sagen, das ist eigentlich fast kontraproduktiv, weil das haben die Krähen sehr begrüßt. Die haben dann einfach unter ins Nest rein, haben sie ein Loch gemacht und haben dann schön mit Regenschutz ihre Jungen aufziehen können. Nachher hat man mit Laser probiert, mit Licht also. Man hat auch mit Lärm probiert und man hat einfach müssen feststellen, dass gar nicht funktioniert. Also, sie haben sich kurzfristig stören und sind dann wieder zurückgekommen, weil sie gemerkt haben, es passiert eigentlich gar nicht wirklich etwas. Also, sie sind einfach zu schlau. Was wir jetzt haben gemacht, die letzte Saison, ist, dass wir gefunden haben, wir probieren noch einmal, Nester runterzunehmen, aber im grösseren Stil. Also, wir haben wirklich bei ganzen Strassenzügen haben wir die Nester runtergenommen, verbunden mit einem Baumschnitt. Also, wir haben gesagt, wir versuchen die Astgabeln, die sie in die Nester drinnen haben, so zu schneiden, dass sie nicht gebig wieder dort Nester rein tun. Der Effekt war aber sehr klein gewesen, muss man sagen. Und was wir gar nicht sagen können, ist, dass das Ziel, das wir eigentlich hatten, dass man sagen kann, wir versuchen einzelne Bäume frei zu machen, das hat überhaupt nicht funktioniert. Also, es ist jeder Baum, der ist geschnitten und von Nester entfernt wurde, sind die Krähen wieder draufgekommen und wieder neue Nester gebaut. Sie haben sich noch etwas verbreitet, sie sind jetzt noch etwas auf mehr Bäumen haben wir Nester. Aber auf den Bäumen, die wir behandelt haben, dort haben wir eigentlich, ausser auf 2 Bäumen, überall wieder Nester.
Sabine Tschäppeler, man hat Plexiglas aufgetan, man hat Nester runtergeholt, man hat mit Laserlicht probiert, die Tiere zu stören. Man bringt sie nicht so recht weg, sie kommen gegen wieder, sie merken es sofort, sie sind schlau für einen Menschen. Ist das in täglicher Arbeit nicht irgendwo wie frustrierend für euch?
Ja, frustrierend würde ich sagen, ist zu viel gesagt. Also es ist einfach interessant, es ist auch ein bisschen faszinierend, weil es wirklich einfach so ein schlauer Vogel ist, es ist eine Herausforderung.
Aufgeben will mir Stadt Bern noch gerade nicht. Im Herbst soll es neue Versuche geben, für die Saatkrähenpopulation doch noch in den Griff zu bekommen. Die Leiterin der Fachstelle Natur und Ökologie geht mit mir ein paar Strassen weiter. Auch hier haben die Saatkrähe ihre Nester in die Bäume gebaut. Aber hier stören sich die Anwohner kaum.
Es hat hier zum Teil jetzt gerade auch Leute, die sich geäussert haben, man soll doch ja nicht mehr gegen die Krähe machen und die Nester nicht abnehmen, weil sie eigentlich Freude haben an denen. Weil das ihre Möglichkeit sei für die Naturbeobachtung in der Stadt. Sie sehen jetzt vom Balkon aus gehen in die Nester rein und können beobachten, wie sie sich verhalten, also wie sozial das sie sind, wie sie miteinander kommunizieren und wie sie ihre Jungen füttern und die Jungen dann ausfliegen.
Ich nehme an, das ist der grosse Spagat, den ihr zwischen eurer Arbeit müsst machen müsst. Die einen die hassen die Saatkrähen, die anderen die finden sie interessant, beobachten sie gerne. Ihr seid da dauernd in einem Spannungsfeld.
Ja gut, das ist mir statt natürlich immer, mit allem. Also das gehört eigentlich dazu und das ist... macht einfach das Arbeitsgebiet auch total interessant.
Seit Anfang des Monats gilt im Kanton Bern eine neue Jagdverordnung. Dort lässt die Selbsthilfeklausel zu, dass wenn man als Betroffener, als Hausbesitzer von so Krähen, die dürfte schiessen. Ist das eine Option oder wie steht ihr da dazu, Krähenabschuss in der Stadt Bern?
Also wenn man sich das vorstellt, dass da irgendjemand privat in der Stadt einfach das Gewehr in die Hand nimmt, das ist natürlich eigentlich einfach undenkbar. Also das ist so gefährlich. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir empfehlen werden, dass Private schiessen in der Stadt.
Saatkrähen, wir sind im Regionaljournal, auch wenn sie gegenseitig gerade ausgeflogen sind, sind für die Leute im Quartier ein Ärgernis zum Teil, alles allenfalls so eine Freude. Wir haben es jetzt vorhin im Beitrag von Christian Lichti gehört. Vogeldreck und lautes Krächzen, das stört das Privatleben ein bisschen. Bei mir im Studio ist der eidgenössische Jagdinspektor, um über das Thema Kohabitation zwischen Tier und Mensch, das noch etwas zu vertiefen. Oberster Wildhüter von diesem Land, der Chef der Sektion Jagd, Fischerei und Waldbiodiversität vom Bundesamt für Umwelt, der Reinhard Schnidrig. Herr Schnidrig, feuerfrei war die Schlagzeile in den Zeitungen, wo man von diesen Krähen und von dem Entscheid vom Kanton Bern geredet hat. Darf man jetzt einfach die Blinden nehmen? So einfach geht es, glaube ich, nicht. Und diesen Krähen den gar ausmachen, wenn man sie dann wieder würdig sieht.
Nein, ganz bestimmt. So einfach geht es natürlich nicht. Das läuft im Rahmen von der sogenannten Selbsthilfe. Das ist das Thema oder ein Massnahmenpaket, das der Kanton kann regeln kann, bewilligen kann. Aber nicht einfach irgendjemand, oder, der keine Ahnung hat von Gewehr, der keine Ausbildung hat, der keine Waffenschein hat oder so, darf nachher da zum Gewehr greifen und Krähen abschießen. Das geht nicht.
Der Kanton. Das hat so ein bisschen den Eindruck gemacht, natürlich, wo man gehört, jetzt darf man auf dem eigenen Grund für Ordnung sorgen.
Genau, aber das ist nicht so. Also grundsätzlich müsste der Kanton, wie gesagt, das regeln. Das ist sicher einmal als erster Wildhüter in der Pflicht. Der Kanton kann Jäger oder auch Private, also Hausbesitzer, damit beauftragen, dass einzelne Tiere geschossen werden. Aber gleichzeitig, und das ist mir ganz wichtig zu sagen, müsste der Kanton auch dafür sorgen, dass der Schutz von den Müttertieren oder der Altvögel, wenn die Jungen im Nest haben, gewährleistet ist. Er kann nicht einfach Altvögel vom Nest wegschießen. Also so ist es eine Methodik, die allenfalls etwas bringt. Ich glaube, dran, einzelne Vergrämungsabschüsse am Anfang von der Nestsaison, bevor dass die jungen Vögel im Nest sind, kann durch uns ja, dazu beitragen, dass gestärkt kommen und nachher eine andere Kolonie probieren zu machen.
In welcher Phase stecken wir jetzt genau von dem Krähenleben?
Das ist bereits vorbei. Jetzt sind die Jungvögel natürlich aus dem Nest raus. Die sind bereits gross. Die sind wahrscheinlich jetzt schon weit verteilt, sind auf Felder geflogen, sich und dann Nahrung im Agrarland, an den Waldrändern etc. Die sind im Moment wahrscheinlich die meisten nicht mehr in diesen Nestern oder in diesen Kolonien.
Also ist der Schutz zwar aufgehoben, aber Schiessen ist jetzt kein Thema.
Schiessen sollte jetzt kein Thema sein. Oder wenn es ein Thema ist, nicht in der Stadt, sondern eben da, wo dort vielleicht heute Schäden auf dem Landwirtschaftsland, wo der Bauer etwas einsät, wo die jungen Setzlinge oder sowas gehen rausholen. Die machen so Schwärme, gemischte Schwärme mit der Saat, mit den Krähen, der normalen schwarzen Rabenkrähen, Saatkrähen, Rabenkrähen zusammen. Die können dann schon die Schatten gehen an frischen Feldern.
Zieht der Kantonaljagdinspektor jetzt ins Feld und macht mal so ein Tabula Rasa?
Tabula Rasa kann er bestimmt nicht machen. Also es gibt wirklich einen eidgenössischen Rechtsrahmen, der das stark einschränkt. Oder wir wollen ja Schäden verhindern mit einzelnen Abschüssen. Man kann Krähen jagen, aber das kommt erst noch, die Krähenjagdsaison. Oder? Das ist gegen Herbst zu. Aber wenn eben Schäden akut vorhanden sind, dann kann ein Kanton einzelne Tiere wegschießen. Der Wildhüter quasi immer das ganze Jahr. Der ist ausgebildet, der weiss auch wie. Und der Jäger eben während der Jagdzeit.
Reinhard Schnidrig, der hat vor noch eine Zeit mal gesagt, Vogellärm ist kein Wildschaden in dem Sinn, ausser das kommt vielleicht der Vogeldreck dazu. Jetzt steht eben die Saatkrähe nicht mehr unter Schutz, also das hat sich ein bisschen verändert. Warum ist die Krähe jetzt doch das grosse Übel geworden?
Saatkrähe hat stark zugenommen. Es gibt viele Länder, Norden, Nordosten von Europa, wo die Saatkrähe viel häufiger ist als die Rabenkrähe, die Beinschäufigkrähe. Die Saatkrähe hat profitiert von der Kulturlandschaft, aber auch von dem ja, von der Siedlung, wo es eben Koloniestandort gefunden hat. Und wir haben einfach mehr und mehr die Probleme bekommen mit diesen jedes Jahr wachsenden Kolonien. Nicht nur in der Zahl pro Kolonie, aber auch in der Anzahl Kolonien. Und der Bund hat dann gesagt, ja, wenn man das Tier jagbar macht, das ist gerechtfertigt von der Menge, die da sind von diesen Tieren, dann haben die Kantone eben mehr Möglichkeiten, diesen Problemen zu begegnen.
Also das heisst, es hat genug Reklamationen gegeben wegen diesen Tieren und darum geht man jetzt gegen sie vor?
Es ist da wirklich ein Konflikt klar aufgeschonen oder da gewesen und wir Behörden haben das gemerkt, in den Kantonen, aber auch beim Bund. Und ich glaube, es ist auch richtig. Gerade die Selbsthilfe ist eben eine Massnahme, die dem Kanton natürlich schon etwas in die Finger gibt.
Habe ich das Recht darauf, zu sagen, ich will die Ruhe in meiner Siedlung, zumindest von den Viechern?
Ja, die Wildtiere brauchen ein bisschen Toleranz. Vor allem jene Wildtiere, die ja Konflikte verursachen in der Kulturlandschaft der Schweiz, die wir heute haben. Und ich erwarte eigentlich die Toleranz ein bisschen von den Städtern. Die Krähen sind zwar Singvögel, zoologisch eingeordnet, aber ist mir klar, oder? Der Gesang ist nicht gerade wahnsinnig hübsch. Nur, so sind jetzt eben Krähen. Und wenn wir in der Stadt hier erwarten von den Leuten im Goms, was gerade Thema ist im Moment, dass sie der Wolf uns halten, dass der Wolf da soll zurückkommen, müssen wir vielleicht alle zusammen etwas von den Städtern erwarten, dass mit gewissen Wildtieren, wenn schon Krach machen und einmal ein Auto verschießen, oder dass sie eben da eine gewisse Toleranz bringen.
Zum Wolf kommen wir am Schluss von dem Gespräch noch schnell. Aber das Mass ist offenbar jetzt voll im Zusammenhang mit den Krähen.
Mit den Krähen in gewissen Quartieren, ich verstehe die Leute schon, oder, dass da einfach wirklich etwas gehen muss. Und man hat schon häufig probiert, wäre ja das gehört im Beitrag, dass da ja, Massnahmen nicht ganz einfach sind. Es ist sicher richtig, dass man mit einzelnen Abschüssen anfangs von der nächsten Saison, Brütsaison etwas probiert. Aber die Frage ist wirklich, das müssen wir uns überall anschauen, wer ist denn mit dem Gewehr unterwegs?
Jetzt haben wir die Tiere nicht nur Krähen und andere unter Schutz gestellt, weil die Population ganz klein war, vor Jahren, vor Jahrzehnten, vor längerer Zeit. Und jetzt entwickelt sich das. Tut ihr die Schutzbedürftigkeit von Tieren laufend überprüfen, zählen und schauen, wie haben sie sich entwickelt?
Ja, das ist ja so. Also zum einen mal auf der Seite der bedrohten Arten, das sind die roten Listen. Das wird laufend überprüft, regelmässig im Monitoringprogramm, Zählungen, die man hat. Und leider haben wir halt, wenn man jetzt generell über die Biodiversität, die Arten und Lebensräume, im Vielfalt von der Schweiz schaut, haben wir in den letzten Jahren mehr Tiere auf dieser Seite müssen auf vier auf der roten Liste sein, also mehr stärker bedroht als auf der anderen Seite. Aber das gibt es auch bei den sogenannten Kulturfolgern. Es gibt ein paar Arten, die profitieren enorm vom Mensch, von der vielen Nahrung, die in dieser Umgebung ist. Man hat einen Fuchs in der Stadt, einen Marder in der Stadt, das hat man vor Jahrzehnten noch nicht gekannt. Heute haben wir höhere Fuchsdichten in der Stadt als auf dem Agrarland. Schlichtweg, weil die Nahrungsgrundlage in der Stadt die besser ist. Ein Haufen Kehricht und so weiter. Übrigens, da vielleicht auch schnell eine Parallele. In der Stadt ist der Fuchs, der die organischen Abfälle geht und davon profitiert. Auf dem Land, im Valmüsteier, haben wir es schon gehabt, ist der Bär. Also auch da, wenn die im Bergell und im Valmüsteier und im Puigschlaf müssen aufräumen mit den organischen Abfällen, dann müssen wir in der Stadt aufräumen wegen dem Fuchs, weil da kann man ja nachher Probleme auf Fisch ziehen.
Also das heisst, wir müssen uns auch selber an der Nase nehmen. So wie unsere Städte sind, so wie in mir leben, so stehen wir auch in Beziehung zu den Tieren.
Das ist genau so. Und einfach ein bisschen Toleranz haben und einfach auch schauen, was man machen kann. Zum Beispiel, was etwas vom Schlimmsten ist, wenn man Tiere in der Stadt gerade füttert. Ein Fuchs. Aber es können nicht Tauben sein oder so. Oder die Schwäne an der See. Das schafft immer Probleme. Ich sage das immer wieder. Ein gefüttertes Wildtier ist früher oder später. Aber ganz sicher, ein totes Tier.
Zu dem anderen Thema, das wir vorhin angesprochen haben, ist nicht die Problematik vom Wolf im Wallis, wo man jetzt mit der Krähe und der Massenpopulation nicht vergleichen kann, sondern das ist eine, allenfalls zwei, die plötzlich für Aufsehen sorgen. Es ist eben auch da, das Zusammenleben von Mensch und seiner Kultur und dem Wildtier. Der Wolf darf nicht abgeschossen werden. Wir kennen die Geschichte. In den letzten Monaten hat er über 25 Schafe gerissen worden und die haben gesagt, nein, da sind die Schafe auch nicht so geschützt gewesen, wie man hätte sollen. Und darum darf der Wolf nicht geschossen werden. Ist das nicht eine Begründung, die die Volksseele so ein bisschen zum Kochen bringt?
Die kochen ja im Moment. Ich merke ja das gut auf meiner Mailbox oder wenn das Telefon läutet oder so. Da kommen Aggressionen, da kommen starke Emotionen. Ja, ich verstehe das auch ein bisschen. Oder da oben hat man im Goms hat man halt auch über Jahre so verpasst, sage ich. Ich habe das schon an mehreren Orten jetzt erklärt, sich anzupassen, vorzubereiten auf die Präsenz vom Wolf. Viel zu stark und gerade in der Politlandschaft vom Wallis geht man davon aus, dass kein Wolf hat. Nach wie vor eine Option ist.
Also es geht sogar bis in die Politik, die Aggression oder das relativ strenge Vorgehen gegen das Tier, das sich jetzt da einmischt.
Ja, es wird stark reagiert. Und was ich dann nicht verstehen kann, wenn eben politisch gewählte Leute oder sogar behördlich mandatierte Leute nachher sogar aufrufen und so Illegalitäten wie Abschuss von so einem geschützten Tier.
Aber die Schafhirten sind schlecht beraten gewesen. Das ist natürlich ein starker Vorwurf gegen die Tierhalter.
Ich musste feststellen, dass nicht alle fanischen Informationen, Wegleitungen etc., wenn man zum Beispiel Zäune macht auf den Vor- und Nachweiden zur Alpsömmerig-Saison, dass nicht das überall angewendet ist. Und da ist auch der Kanton in der Pflicht mit der landwirtschaftlichen Beratung, die muss helfen, dass die Information zum einzelnen Schafbauer kommt und dass das der richtige Zäune macht, was halt auch effizient wirkt gegenüber dem Wolf.
Jetzt gibt es ja noch einen zweiten Wolf, nur kurz. Verändert das die Sachlage?
Ja, insofern, dass einfach der Herdenschutz umso wichtiger ist. Betreffs Abschuss, sagt das Konzept, wenn es notwendig ist, wenn sich einer spezialisiert auf das Reissen von der Schafe, dann tut man einen Wolf wegnehmen. Da sind wir jetzt einfach noch nicht. Im Moment ist das Thema Herdenschutz.
Aber Spöcker, ob jetzt ein zweiter auftaucht wird, ist, seit gestern weiss man, dass das offenbar noch ein anderer da in diesem Revier ist. Das spielt keine Rolle.
Das spielt so keine Rolle. Wir können die Schaden nicht individualisieren. Das ist erst viel zu spät möglich. Oder wenn man den einen müssen wegnehmen will, sich einer spezialisiert, kann man einen Wolf daraus schiessen und nachher schaut man, wie die Risserie die von den spezialisierten Tieren weitergeht. Das wäre jetzt nach wie vor möglich, aber nur in Situationen, wo die zumutbaren Herdenschutzmassnahmen wirklich getroffen sind.
Reinhard Schniedrig, eidgenössischer Jagdinspektor, die Rückeroberung der Natur durch die Tiere, das war eine Vision schon vor 30 Jahren, literarisch umgesetzt von Franz Holler. Die Vision ist die jetzt. Ist da etwas Wahres dran?
Ich habe das Buch ehemals auch gelesen und ich muss jetzt einfach sagen, wenn ich mich so erinnere, ja, viel von dem, was der Franz Holler da gesagt hat, ist eigentlich passiert. Natürlich nicht in dieser Farbe und Ausprägung, wenn er es literarisch verarbeitet hat. Aber das ist so. Wir haben hier in der Stadt einen Haufen Wildtiere zurück und auch grosse Tiere zurück, bis zu Wildschwein oder der Biber in der Stadt Bären gerade. Haben wir Biber, sogar Nachwuchs von Biber. Eine schöne Geschichte, meine ich. Ich glaube auch, dass die Siedlung, die Agglomeration und die Stadt noch ein riesiges Potenzial hat für Biodiversität. Da werden wir noch mehr darüber müssen reden, mit den Gärten, mit den Tieren, die zurückkommen, der Ersatzhabitat, die so eine Stadt eben bieten kann. Eine spannende Geschichte.
Die Rückeroberung geht weiter. Merci für euren Besuch bei uns im Studio. Reinhard Schniedrig, der eidgenössische Jagdinspektor. Das ist das Regionaljournal Bern, Freiburg-Wallis. Jetzt geht es noch in die Berge, jetzt wo im Ungerland Bachofen Hitze ist. Da wäre zum Beispiel eine Reise auf einen Alpenpass doch eine Fahrt wert. Die meisten Pässe, die gehen in diesen Tagen nämlich auf dem Weg dorthin. Zum Beispiel dort, wo sich vom Goms aus die Strasse auf die Furkan und auf Grimsel gabelt, steht das Hotel Glacier du Rhône. Es hat sich nach einem langen Winter parat gemacht für einen kurzen, aber intensiven Sommer. Der Reinhard Heyer ist schauen.
Wer je über die Grimsel oder in die Furkan gefahren oder gelaufen ist, der ist daran vorbeigekommen. An dem altehrwürdigen Haus, wie als Hotel Glacier du Rhône beschriftet ist. Damals, vor 150 Jahren, als das Haus gebaut wurde, da ist der Rhône-Gletscher tatsächlich noch sozusagen vor dem Haus gestanden. Heute hat sich der Gletscher weit hinter Furkan zurückgezogen. Geblieben aber ist das alte Haus mit seinen meterdicken Mauern und mit unserer Geschichte und unserer Nostalgie, was Maya Belzer Hallebarter, was das Hotel seit 3 Sommer jetzt betreibt, jedes Mal packt, wenn es nach einem langen Winter zuerst mal wiederum oben an die Porte aufmacht.
Wenn man das Haus aufdient, ist zuerst eigentlich mal die Stille wahrzunehmen von dem Haus. Das Gefühl selber, also das Haus selber, gibt einem ein sehr gutes Gefühl. Ich muss immer wieder sagen, es hat einen guten Geist in dem Haus. Und es fängt dann mit ganz einfachen Arbeiten an.
Als erstes dingen sie immer die Fenster weit auf und lüften kräftig durch. Das ganze Haus muffle nämlich nach so vielen Monaten Kälte und Feuchtigkeit und dann ging es los mit der Suche nach den Schäden, was Schnee und Kälte bewirkt haben. Ebenfalls einer von den ersten oben am Gletscher ist der Philipp Karlen. Er betreibt weiter oben im Belvedere, im Rhône-Gletscher, eine Gletschergrotte. Und die, nach einem langen Winter wiederzufinden, sind jeweils ein Abenteuer.
Wir haben alles Mögliche probiert, damit wir den Eingang wieder finden können. Wir haben mit GPS eingemessen, das ist leider nicht gegangen. Und dann sind wir auf die Idee gekommen mit einem Barifox, das ist ein Lawinenverschüttungsgerät, das wir dann haben in die Grotte platziert, verschweißt und dann probieren wir mit einem anderen Barifox das dann so zu sorten. Und so finden wir den Eingang relativ rasch.
Die Grotte, ein über 100 Meter langer Gang ins Eis, müssen jedes Jahr zu einem guten Teil neu ausgebohrt werden, weil der Gletscher wandern und die Stollen teils zertricken. Und in einem Gletscher fährt Maya Belzer der Betrieb Schritt für Schritt wieder hoch.
Man muss sich das so vorstellen, dass die ganze Technologie, die im Winter kaputt kann gehen, wie Kaffeemaschinen, Computer und so weiter. Es ist alles im Tal wintergelagert. Das wird in den ersten Tagen und Wochen wird das ins Hotel zugeführt.
Diese Woche ist bereits das Restaurant mit der grossen Terrasse wieder offen gewesen. Im grossen Gästesaal sind Stühle noch auf den Tisch gestanden. Da wird noch vorbereitet. Die Zimmer, so die Maya Belzer weiter, werden sukzessive in Betrieb genommen.
Wir haben sehr einfach ausgestattete Zimmer, aber wir haben alles sehr sauber und sehr einfach und es hat keine Technologie in den Zimmern. Ich sage, grundsätzlich muss der Mensch gut schlafen, ein sauberes Bett haben, ein gutes Glas Wein und etwas Feines zu essen.
Sie haben ihren Bewirtungsstil sozusagen dem Haus angepasst. Die Zimmer sind alt und im alten Stil belassen. Fernsehen und Radio gab es keins in den Zimmern, dafür ein Haufen Ruhe.
Mach einfach mal in die Stadt gehen und dann Leute zuschauen, wie die sich fertig machen manchmal. Und dann kann man das Produkt von nichts haben wieder sehr gut verkaufen, ja.
Statt Fernsehen gab es bei ihr am Abend ein schönes Feier im Schmine, im Empfangssaal und eine grosse Bibliothek, vor allem mit Büchern über Gletscher und Wallis. Das ist sozusagen der nostalgische Teil von ihren Gästen. Dazu kommen bei schönem Wetter vor allem die Töfffahrer, die Passreisenden, die sie vor allem im Selbstbedienungsrestaurant betreuen. Die kommen und gehen jeden Tag wie die Sonne oder mit der Sonne. Die spezielle Situation, da oben als oberst im Tal angepasst sein, aber nicht nur ihre Gäste, sondern auch ihre Angestellten, die sie sehr sorgfältig müssen auswählen müssen, denn es seien nicht jedermanns Sache, einen ganzen Sommer in einem Haus zu arbeiten, das nur eine Strasse und pure Natur haben. Sie brauchen Leute, die sich in der Freizeit mit sich selber beschäftigen können. Und das sind vor allem Studenten.
3/4 der Mitarbeiter sind Studenten, die die Selbstbeschäftigung hier natürlich mit Lehren und Vorbereitung für das Studium wieder brauchen. Ich bin natürlich in einer guten Jahreszeit, das sind die grossen Studentenferien.
Einen von diesen Studenten habe ich an der Kasse vom Restaurant getroffen, die Mirjana Rassia. Ihr macht es Freude hier oben im Berg.
Ich habe meine Bücher mitgenommen. Ich habe extrem viel zum Lesen. Oder ich gehe einfach spazieren, ein bisschen wandern, wenn ich frei habe. Ich habe meistens nur einen halben Tag. Und dieses Jahr habe ich meine Studienbücher mitgenommen, um auf Prüfung zu lernen. Also ein guter Zeitpunkt eigentlich. Ja.
Mit 12 jungen Leuten betreut Maja Belzer jetzt schon im 3. Jahr das alte Hotel zu Oberst im Tal. 4 Monate lang dauert die Saison. Da müssen so viel einkommen, dass es gerade lange das alte Haus in Schuss zu halten. Bei gutem Wetter lange es, bei schlechtem sei es halt schwierig.
Sommerzeit ist auch die Zeit der Barz Hotel, wie der Beitrag von Reinhard Eier gezeigt hat. Das ist das Regionaljournal Bern-Fribourg-Wallis. Kurz vor den 6 gibt es an dieser Stelle nochmal in einer Übersicht die Schlagzeilen vom Tag.
Der Besuchsdienst Bern bekommt den Sozialpreis von der Bürgi Village Stiftung, also 30'000 Franken. Der Besuchsdienst macht es möglich, dass betagte Gesellschaften bekommen von IV-Bezügern, die sich regelmässig um sie kümmern. In der Nähe von Kessier im Friburgischen brennt im Moment Recyclingfirma Bühlmann. Alle Mitarbeiter sind in Sicherheit, sagt die Polizei. Wegen dem Brand ist die Strasse zwischen Gurmels und Murten gesperrt und auch Züge zwischen Friburg und Murten fahren nicht.
Mit der Hitze und der Trocknung geht es zu Ende. Die Wetterprognose mit der Christine Jutz von SRF Meteo.
Am Abend kann es besonders im Jura und auch in den Friburger Alpen schon mal ein heftiges Gewitter geben. Auch im Südwallis kann es in der Nacht dann stellenweise nass werden. Die Nacht ist aber ziemlich warm, mit Temperaturen zwischen 16 und 18 Grad. Montagnstag gibt es nur noch ab und zu mal Sonne. Im Wallis kann sie auch mal noch etwas länger scheinen. Sonst kommen von Frankreich her immer wieder dicke Wolken und am Vormittag wird es stellenweise nass, am Nachmittag regnet es und gewittert es dann an vielen Orten mal. Gewitter können durchaus heftig sein, mit Hagel, Sturmböen und auch kräftigem Regen. Morgen ist es nicht mehr so heiss, die Temperaturen steigen zu Gstaad auf 17 Grad, zu Murten auf 24, Bern 25 und zu Visp auf 26 Grad. Am Freitag ist es zeitweise sonnig und nochmal kühler mit rund 22 Grad. Am Nachmittag gibt es Quellwolken und stellenweise vor allem in den Bergen auch einen Platzregen.
Das war das Regionaljournal Bern-Fribourg-Wallis. Die Sendung zusammengestellt hat Jörg André. Mein Name ist Michael Sali.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.